Und eigentlich kann man sagen, das bricht alles zusammen mit dem Ersten Weltkrieg. Also das ist auch eine ganz markante Zäsur für ihn. Er ist natürlich ein Kind des Kaiserreiches, national bürgerlich geprägt. Aber dieser Erste Weltkrieg, das radikalisiert ihn auch nochmal.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kystery Geschichten von der Waterkant. Und endlich muss man ja sagen, denn wir haben uns tatsächlich etwas Zeit genommen, um mal wieder eine neue Episode zu machen. Aber wir haben uns für heute, also für unsere Rückkehr, einen ganz besonderen Gast eingeladen. Ein Gast, auf den wir uns sehr freuen. Und das nicht nur, weil er ein sehr sympathischer Mensch ist, sondern auch zu einem Thema forscht, zu dem wir eigentlich absolut keine Ahnung haben. Das wir aber sehr spannend finden. Denn es hat mit einem Herzensthema von uns mehr zu tun, als wir ursprünglich dachten. Warum das so ist und worum es geht, werden wir später noch kurz drüber reden. Ich möchte es aber kurz unserem Gast übergehen. Wir sprechen heute nämlich mit Lars Amender aus Hamburg und er ist seines Zeichens Radsporthistoriker. Schön, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung, es freut mich sehr.
Nun ist es bei uns ja schon fast ein wenig Tradition, dass wir die Gäste sich meistens selber vorstellen lassen. Und vielleicht magst du ein wenig zu dir sagen und vor allem, wie bist du eigentlich zur Radsportgeschichte gekommen? Ich kann ja nur aus eigener Erfahrung sagen, das ist wahrscheinlich nun nicht unbedingt ein Thema, das man als junger Historiker auf den Tisch gelegt bekommt und mit dem man durchstarten kann.
Das ist absolut richtig. Ich komme eigentlich aus der Stadt- und Migrationsgeschichte. Habe auch sehr viel über hamburgische Geschichte gearbeitet und geforscht und auch publiziert. Und hatte anfangs in den 90er Jahren, als ich angefangen habe zu studieren, Sport gar nicht so als historisches Thema auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Das passt ja auch parallel zur Entwicklung der Sportgeschichtsschreibung. Sportgeschichte war ja vor 20, 30 Jahren ja vor allem Ergebnisse, Ergebnisse, Ergebnisse. Also eher eine langweilige Auflistung von irgendwelchen Spielergebnissen. Und gerade so in den, ja, kann man glaube ich schon sagen, letzten ja, 10, 15 Jahren ist das große Potenzial der Sportgeschichte so in sozial- und kulturhistorischer Perspektive entdeckt worden. Und ich habe immer schon Faible für Fahrräder gehabt. Selber als Sport war ich da gar nicht so aktiv anfangs, eher was Handball und Fußball betrifft. Aber so vor ziemlich genau 10 Jahren hat mich ein ziemlich guter Radsportler so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Da habe ich mir dann auch selber mal ein Rennrad zugelegt und bin dann also einerseits in diesen aktiven Sport ein wenig reingekommen. Und im Zuge dessen habe ich aber auch gemerkt, Geschichte des Radfahrens, des Fahrrads und des Radsports ist aber ja auch ein schönes historisches Thema. Und wir haben das vor 10 Jahren, vor 11 Jahren ist das jetzt mittlerweile schon her, zum Anlass genommen, den Altona Bicycle Club von 1869, 80, da werden wir nachher wahrscheinlich noch drauf zu sprechen kommen, neu zu gründen. Der war nämlich ein paar Jahre eingeschlafen, galt lange als ältester Bicycle Club der Welt, stimmt nicht ganz. Und im Zuge dessen habe ich dann angefangen, ja, das ein oder andere Thema zu bearbeiten. Und wir haben dann noch einen weiteren Verein gegründet, unser Netzwerk Fahrradgeschichte 2020, inmitten der Corona-Krise. Und genau, das war so ein bisschen der Anfang, eigentlich so mein professionelles, historisches Interesse mit diesem privaten Interesse an der Fahrradgeschichte zu verbinden. Ja, und seitdem bin ich eigentlich am Thema dran.
Ist doch schön, wenn ein Thema so gefällt, dass man da lange dranbleiben kann, auch wenn es eben so eine kleine Nische ist. Also ich nenne es jetzt mal eine Nische.
Ist es auch, wenn wir das mit Fußball vergleichen, mit der Fußballgeschichte, die natürlich ganz andere Möglichkeiten hat, auch wenn wir in Richtung Profivereine gucken. Da ist natürlich der Radsport und auch das Interesse der Radsportvereine und auch Verbände, muss man leider auch sagen, an der eigenen Geschichte eher nicht so ausgeprägt. Das war jetzt auch jüngst ein Thema. Es ist eine Studie erschienen über die Geschichte des Radsports im Nationalsozialismus, während der DFB da auch einiges angestoßen hat, auch an kritischen historischen Studien. Nils Hafemann beispielsweise sieht das beim Radsport irgendwie deutlich anders aus. Da ist keinerlei, glaube ich, Hilfe geleistet worden bei der Studie von Dieter Vaupel, die auch im letzten Jahr erschienen ist. Aber das nur am Rande.
Also im Radsport wollen wir uns ja gleich nochmal ein bisschen unterhalten. Ich möchte aber den Schritt nochmal zurückgehen, denn wir haben uns ja eigentlich in einer ganz anderen Sache kennengelernt und auch wenn du es schon so ein bisschen genannt hast, dass du ja früher so mehr beim Fußball verortet warst, wie so viele andere, haben wir uns ja eigentlich über den Fußball zusammengefunden, denn wir haben ja vor rund 1,5 Monaten eine kleine Tagung veranstaltet in Malente und dafür hatten wir dich dankbarerweise als Referent gewinnen können und ich glaube, der Weg war auch gar nicht so weit, denn statt über den Altonaer Radsport durftest du, was mir persönlich sehr wichtig war und auch mich sehr gefreut hat, durftest du ein bisschen über den Fußball in Altona sprechen, nämlich Altona 93. Und ich sag mal ganz offen, ich habe das Gefühl, dass du ein bisschen Blut geleckt hast.
Das ist richtig. Der Geist von Malente hat mich wahrscheinlich auch gepackt. Nein, erstmal, das war eine ganz tolle Konferenz. Nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Einladung. Und ich habe es wirklich mal zum Anlass genommen, mir ein paar Gedanken zu machen, was auch die Geschichte des Altonaer Fußballclubs betrifft, ja als einer der ganz wichtigen Pioniervereine, Gründungsmitglied auch des DFB 1900. Und da ist auf jeden Fall noch einiges an Themen vorhanden, die es wert wären, sich ein wenig genauer anzuschauen. Insofern hast du da vollkommen recht, mit dem Blut geleckt. Auch wenn ich mir mal vor einigen Jahren vorgenommen habe, dass ich kein Fußballhistoriker werden möchte, werden soll. Aber so an der einen oder anderen Stelle habe ich ja auch schon auch ein wenig darüber gearbeitet und ich habe mir das schon jetzt vorgenommen, da auch nochmal vielleicht auch ein kleines Projekt draus zu machen, um gerade auch diese Frühphase ab 1893 von Altona 93 mir auch da nochmal ein bisschen genauer anzuschauen. Auch die eine oder andere Biografie, Franz Beer beispielsweise als einer der führenden Gründungsväter, hätte ich beinahe gesagt, vom AFC, der eine ganz spannende Biografie auch hat, 1904 dann nach Brasilien ausgewandert ist, aber über die Vereinszeitung auch noch weiterhin Kontakt gehalten hat nach Altona. Also da steckt noch einiges an Themen drin, die da noch, die sich da irgendwie anbieten, da noch weiter erforscht zu werden.
Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die sich jetzt fragen, was es mit dieser ominösen Fußballtagung auf sich hat. Stefan hat ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Vor 1,5 Monaten haben wir uns mit ein paar, ja, Historikerinnen und Historikern in der Sportschule Malente getroffen zum Thema im Grunde genommen die Anfänge des Fußballs in Schleswig-Holstein und haben uns also die ersten 50 Jahre gemeinsam angeschaut, ein paar Vereine, Vereinsgründungen, auch mal abseits von Holstein-Kiel, was gibt es da eigentlich im nördlichsten Bundesland? Wie fing das eigentlich alles an? Und es war eine sehr illustre Runde, wo wir ja 1,5 Tage gemeinsam verbracht haben. Und das große Credo, beziehungsweise das große Ergebnis, ist eigentlich genau das, was du auch gerade schon sagtest, Lars. Wir haben sehr viel Impulse bekommen, eben für weitere Forschung. Das wird auch nicht die letzte Tagung dazu gewesen sein, aber es war mal so ein erster, ja, Einstieg in die Fußballgeschichte in Schleswig-Holstein.
Ja, und da muss man auch sagen, das ist tatsächlich auch ein Ergebnis gewesen von unserem Podcast, den wir vor, was war's, 1,5 Jahren gemacht haben.
Genau.
Aus dem Kreis ging das auch so ein bisschen hervor. Uff, ich würde mich da auch anschließen. Ich fand die Tagung wirklich sehr spannend. Und das Schöne war, dass irgendwie alle, die dort waren, sich auch selber sehr eingebracht haben. Und ich hatte das Gefühl, ständig liefen irgendwie so kleine Gespräche zwischen den Leuten und es sind irgendwie, alle waren irgendwie Feuer und Flamme und das war irgendwie eine sehr schöne Veranstaltung. Was auch daran lag, dass wir einen wunderbaren Beitrag zu Altona 93 hatten. Auch wenn man vielleicht ein bisschen erklären muss, was so eigentlich Altona jetzt mit Schleswig-Holstein zu tun hat. Vielleicht magst du das nochmal kurz machen.
Altona gehörte lange und Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts bis zur Eingemeindung im Nationalsozialismus nicht zu Hamburg, sondern eben zu Schleswig-Holstein und hatte auch eine ganz ausgeprägte holsteinische Identität. Also gerade in dieser unmittelbaren Nähe, in dieser Abgrenzung auch zum deutlich größeren Hamburg, ist diese ja, holsteinische Identität auch nochmal etwas hervorgekitzelt worden, würde ich fast sagen. Und Sport war da eben auch sehr wichtig, weil Altona in verschiedenen sportlichen Disziplinen, ja als Hochburg des Schlagballs beispielsweise, aber eben auch mit Altona 93, was den Fußball betrifft, Radsport, werden wir gleich noch zu sprechen kommen drauf, und auch einige weitere Disziplinen eben sehr in diesem bürgerlichen Sport ja sehr engagiert war und eben auch einige Pionierleistungen durchaus auch gebracht hat. Und die eben auch beim AFC dann eine Rolle spielten. Und ich habe in meinem Vortrag, ohne da jetzt zu sehr auszuholen, auch so ein bisschen diese Spannung, diese Rivalität zwischen dem damals noch schleswig-holsteinischen Altona und dem ist deutlich größer in Hamburg mit den viel zahlreicheren Vereinen natürlich, auch in der Gründungsphase Ende des 19. Jahrhunderts, in den 1890er Jahren. Durch das Zuschauerverhalten versucht, so ein paar Momente da irgendwie zum Vorschein zu bringen, die diese Rivalität auf dem Platz, aber eben auch abseits des Platzes auf den Zuschauer und Zuschauerinnen-Rängen irgendwie auch zum Ausdruck brachten. Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Sportgeschichte, ist auch viel zu lange absolut vernachlässigt worden. Sport ist ja nicht nur das Geschehen auf dem Platz, sondern Sport ist als kulturelles Phänomen natürlich gerade was den Profisport, für uns ist es heute natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass das Publikum dazugehört, eben, was es erst ja auch zu diesem riesigen Wirtschaftsfaktor gemacht hat, gerade wenn wir uns den Fußball und die Fußballgeschichte anschauen. Insofern, ich werde versuchen, ein bisschen weiter zu bohren, und bei Zeiten vielleicht da das ein oder andere Ergebnis dann auch ja, zutage fördern. Aber da muss ich mich erstmal auch ein bisschen reinknien. Aber wie du gesagt hast, es war für mich auch so ein kleiner Startschuss und ich habe durchaus Lust, da mich ein bisschen weiter hinein zu vertiefen in diese Altona-Fußballgeschichte.
Und die Beiträge der Tagung sollen ja auch verschriftlicht und auch veröffentlicht werden. Also da, ohne jetzt zu viel zu spoilern, kann man ja dann sagen, kann man auch deinen Vortrag dann in schriftlicher Form nachlesen mit den anderen Beiträgen zusammen.
Was es mit den Rüpeln auf sich hat, die sind mir so ein bisschen hängen geblieben.
Ja.
Die Rüpel, genau. Die in einigen Spielberichten da besonders negativ hervorgehoben worden sind. Die aber auch zeigen, wie schon irgendwie Fußball auch emotional, gerade bei den Zuschauern emotional aufgeladen wurde und ja, einiges ausgelebt worden ist, was wir heute natürlich auch durchaus kennen. Und seinerzeit war noch deutlich weniger Polizei im Einsatz, wenn überhaupt. Ich glaube, die Feuerwehr hat teilweise auch das Spielfeld abgegrenzt, wenn es zu viele Zuschauer wurden. Und insofern hat sich das aber schon sehr früh abgezeichnet, dass da einiges an Potenzial ist in der Fußballgeschichte, was auch das Publikumsverhalten betrifft.
Jetzt bist du am Ende doch noch Fußballhistoriker.
Ich bin auf dem Weg, ja. Ganz so weit ist es noch nicht. Da gibt es natürlich noch ganz andere, die schon seit Jahrzehnten da auch gerade auch in Hamburg sehr viel publiziert haben. Da bin ich natürlich noch weit von entfernt, aber ich denke mal, dass ich da gerade was den AFC betrifft und auch den erwähnten Franz Beer da vielleicht auch mal das eine oder andere beitragen kann zum neueren aktuellen Forschungsstand möglicherweise.
Ich versuche es mal eine ganz gekonnte Überleitung. Wir wollen ja heute auch gar nicht großartig über Fußball sprechen, sondern eigentlich über den Radsport. Und der Radsport, der ist ja auch in deinem Vortrag so ein bisschen mal zur Sprache gekommen. Jetzt nicht nur, weil das eine Mannschaftsfoto in einer, wie wird man das nennen, auf einer Radbahn aufgenommen wurde, wie du in mir gezeigt hattest,
Ja.
sondern was ich irgendwie total spannend fand, und das war vielleicht auch der Vorteil, dass du das als Radsporthistoriker mal machen konntest. Spannend war, dass du ja so ein bisschen gezeigt hast, dass all das, was wir denn so in den 1900er, 1910er, 1920er Jahren kennenlernen, also dieses Vereinsleben, aber auch schon den Starkult, etwas ist, was es 20 Jahre zuvor schon im Radsport gab. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, weil ich das irgendwie gar nicht so erwartet hätte, was aber auch damit zu tun hat, dass ich vom Radsportgeschichte eigentlich, sag mal, wenn wir jetzt so in die frühe Radsportgeschichte reingeht, dass ich davon eigentlich gar keine Ahnung habe. Und von da ist es ja eigentlich auch spannend, das beides mal zu betrachten. Ich würde aber auch da vielleicht mal ganz vorne beginnen und also die prinzipielle Frage stellen, wann ist man denn eigentlich mit dem Radsport angefangen und kann man es eigentlich auch Radsport nennen? Oder ist es eigentlich vielleicht auch irgendwie ein Phänomen Kultur oder wie man es auch nennen mag?
Das ist eine gute Frage und das passiert eigentlich schon parallel zu diesen verschiedenen Entwicklungsstufen des Fahrrads. Also angefangen mit der Laufmaschine von Karl Drais, 1817 ja erfunden. Da gab es durchaus auch schon in den frühen 1820er Jahren, da gibt es ein berühmtes Gemälde von einem Rennen. Also dieser Drang von Menschen, sich mit anderen zu vergleichen auf sportliche Weise, der ist sicherlich sehr tief verankert und auch sehr alt. Ist ja auch bekannt, auch wenn ich sehr wenig über das Mittelalter weiß, aber da lässt sich das ja auch schon an verschiedenen Stellen auch zeigen. Aber du hast absolut recht, die Frage ist, wann wird es Sport? Die ist nicht ganz leicht zu beantworten, denn die nächste Stufe der Fahrtgeschichte ist nämlich das Velocipede aus Frankreich kommend in den 1860er Jahren. Und diese kleine Welle, würde ich es fast nennen, die erreicht die Deutschen Landen so Ende der 1860er Jahre, 1868, aber vor allem 1869. Und da werden dann auch die ersten Radrennen, Velozipedrennen oder Velozipedwettreiten genannt, denn der Bezug zum Pferdesport, zu Pferderennen war da sehr, sehr direkt und sehr naheliegend. In Altona ist zum Beispiel am 10. September unweit der Max-Brauer, der heutigen Max-Brauer-Allee, ein Rennen ausgetragen worden, auf Velozipeden, sogar mit internationaler Beteiligung. Aus Paris kam ein Joseph Grün, aus Berlin kamen einige Teilnehmer, aus Lüneburg und selbst aus Hadersleben. Und da kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass es ja so die allerersten Anfänge des Radsports waren. Aber diese kleine Welle, die bricht dann ganz schnell ab, auch nicht zuletzt wegen des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71. Das Velozipéd geht eigentlich in Vergessenheit, bis auf ganz wenige Ausnahmen. In München ist noch ein Verein relativ aktiv. Und unser großer Vorreiter im wahrsten Sinne des Wortes, Harro Feddersen, der erste und der allererste Fahrradhändler in ganz Deutschland, wie er sich selber stolz genannt hat. Er hat nämlich ab März 1869 in seinem Eisenwarengeschäft in der Palmaille in Altona Velozipeden verkauft, die in Pinneberg hergestellt worden sind, in der Eisenfabrik Wilhelm Schlüter. Und der versucht, das so aufrecht zu halten. Das klappt aber nicht so richtig. Und dann kommt die nächste Welle, diesmal aber aus England inspiriert. Der Bicycle-Sport. Bicycle hat man früher auch um 1880, kommt das eigentlich rüber nach Deutschland. Und das Hochrad, das war eine deutliche technische Verbesserung. Das Hochrad ist deshalb auch nur so hoch geworden, damit es schneller fahren konnte. Es hatte jetzt einen Vollgummireifen aus Kautschuk, Naturkautschuk, gewonnen in den Kolonien. Und das hat das aber alles sehr schnell ja, professionalisiert und verbessert. Und da entsteht dann wirklich so eine erste Bewegung in den großen Städten, in den Universitätsstädten. Da kann man schon von so einem kleinen Boom innerhalb des männlichen Bürgertums sprechen. Und das Hochrad wird dann auch so wirklich zum Vehikel der Männlichkeit. Frauen sind da komplett ausgeschlossen, auch wenn sie in den Satzungen gar nicht explizit erwähnt werden oder das gar nicht ausgesprochen wird. Aber war das insofern so ein Agreement, dass sie sich vielleicht, sicherlich wollten sie auch gar kein Mitglied werden in solchen Vereinen. Da aber komplett ein rein männlicher Sport, der das auch schon sehr stark so inszeniert hat und gepflegt hat, diesen Männlichkeitskult, weil es eben auch sehr gefährlich war. Es sind sehr viele auch gestürzt. Der berüchtigte Header, der Kopfsprung, nach Header aus dem Englischen, wie auch Kopfball, der dann aber nicht ganz so glimpflich verlief, wenn man vom Hochrad mit 1, 2 Meter Höhe dann irgendwie auf den Boden aufschlug. Und daraus entwickelt sich dann vor allem auch mit der nächsten Stufe der Fahrradentwicklung das Niederrad oder auch anfangs Safety Bicycle, weil es eben jetzt zwei gleich große Räder hat und Kettenantrieb und vor allem den Luftreifen, also das moderne Fahrrad, wie wir es heute eigentlich auch noch kennen. Und das führt wirklich zu einem Urknall, kann man glaube ich sagen, im Laufe der 1890er Jahre. Und da ist jetzt wieder Frankreich maßgeblich mit einigen ja sehr wegmachenden Rennen in den Anfang der 1890er Jahre, 1891 beispielsweise Bordeaux-Paris und Paris-Brest-Paris. Also man muss sich das mal vorstellen, die sind auf diesen Rädern mit einem Gang sind die 600 Kilometer oder im Fall von Paris-Brest-Paris 1200 Kilometer gefahren und das so in gut 70 Stunden. Und das schwappt dann wiederum nach Deutschland über. Und da kann man auch wirklich da sehr schön sehen, diese Transfers auch der Sportgeschichte. Das ist im Radsport eben sehr stark ausgeprägt, beim Fußball natürlich auch. Aber beim Radsport weiß ich, dass wir abwechselt zwischen Frankreich und England, ist es da nochmal auffälliger. Und dieser Wechsel auch und dieses Abebben auch der jeweiligen Wellen. Aber diese 1890er Jahre, die führen dann eben auch dazu, dass auch eine Fahrradindustrie, eine deutsche Fahrradindustrie entsteht. Opel beispielsweise, die auch schon 1886 die ersten Hochräder bauen, aber dann vor allem davon profitieren, dass das Fahrrad immer populärer wird und die Hersteller wollen natürlich auch Räder an Frauen verkaufen. weshalb denn auch das Damenrad erfunden wird, weil es damals natürlich als unschicklich galt, dass Frauen auf Herrenrädern mit einer Oberstange fahren, auch wenn sich das denn um 1900 auch durchaus aufweicht. Und da spielt der Radsport spielt da eine ganz große Rolle, auch für die Popularisierung und Verbreitung des Fahrrads. Und du hast es eingangs erwähnt, Mitte der 1890er Jahre ist auch Radsport ein beliebter Profisport. Auch deutsche Radsportler, wie Willy Arendt aus Hannover beispielsweise, werden Profis, starten in Europa, vor allem auch in Frankreich, verdienen riesige Preisgelder und sind dadurch auch nochmal richtig beliebte Stars. Also nicht nur der sportliche Erfolg, sondern eben auch dieser finanzielle Erfolg, der trägt maßgeblich auch zu diesem Star-Status bei. Und natürlich die Presse, die damals ja sehr wichtig war, andererseits die Tageszeitung, aber auch die Fachpresse. Für den Radsport existierte beispielsweise eine Tageszeitung, die Radwelt, ab 1895 in Berlin erschien, die wirklich im Frühjahr und im Sommer täglich erschien. Also eine ganz reiche Quelle ist zum Glück an der Sporthochschule Köln vorhanden. Leider nichts digitalisiert, aber insofern gut, dass es sie gibt. Eine unermessliche Quelle und ganz wichtige Quelle, die da auch ja, Zeugnis davon gibt, wie das auch gerade in wenigen Jahren, kann man eigentlich sagen, von 1890, 1891, da wird der Luftreifen auf den Markt gebracht, und dann in den nächsten Jahren explodiert das eigentlich fast, kann man sagen. Ist wirklich so ein absoluter Boom. Das lässt sich ja auch an anderen Presseerzeugnissen ablesen. Simplicissimus beispielsweise ist eine ganz tolle Quelle. Erstmals 1896 erschien, also eigentlich auch so mitten in diesem richtig einsetzenden Fahrradboom, wo das Thema Fahrrad und auch das Radfahren der Frauen ein ganz großes Thema ist, was dann auch satirisch da aufbereitet wird. Also da gibt es gerade um die Jahrhundertwende eine riesige Anzahl von Quellen, die einerseits die Bedeutung des Radsports zeigen, aber eben auch diese ja, sozial- und kulturgeschichtlichen Fragestellungen da sehr gut beantworten lassen.
Da habe ich jetzt zwei Fragen, beziehungsweise zwei Beobachtungen. Das eine ist, kannst du nochmal erklären, was der Unterschied zwischen einem Velociped und einem englischen Fahrrad ist? Ist es
Ja, gerne, okay.
dasselbe, jetzt abgesehen von den Reifen beispielsweise?
Nein, nee, das hatte ich versäumt. Nochmal ganz kurz, also die Laufmaschine, also der Anfang, die hat auch durchaus zwei große Räder, aber man muss mit den Füßen auf dem Boden sich abstoßen, wie die Kinder heute auf dem Laufrad. Allerdings wird das nicht als Laufrad, sondern als Laufmaschine bezeichnet, diese allererste Stufe der Fahrradgeschichte, auch Draisine genannt von Karl Drais. Das Velociped aus dem Französischen oder eigentlich aus dem Lateinischen, ja Schnellfüßler, das ist insofern eine Innovation gewesen, weil es erstmals eine Tretkurbel hatte, allerdings am Vorderrad verbaut. Es hat einen eisernen Rahmen mit Holzreifen und eisenbeschlagenen Rädern, also insofern sehr unkomfortabel, sehr schwer und wurde nicht ganz ohne Grund auch als Boneshaker, im deutschen Knochenschüttler, bezeichnet. Und deshalb taugte das auch nicht als, hat sich nicht durchgesetzt, weil es zwar sehr teuer war, aber natürlich die Velozipedenreiter, ganz wenige Frauen gab es auch in Deutschland, in Paris deutlich mehr, aber in Deutschland vor allem Männer, die machten natürlich da nicht die beste Figur. Und das ändert sich dann mit dem Hochrad, im Englischen auch Bicycle genannt, weshalb auch viele deutsche Vereine sich Bicycle Club nennen, Altona Bicycle Club. Also da wurde anfangs um 1880 wie selbstverständlich dieser englische Begriff übernommen, weil er eben diese Dominanz der englischen Fahrradproduktion auch widerspiegelte, aus Coventry beispielsweise, woraus sich dann ja auch die britische oder die englische Automobilindustrie entwickelt. Und da ist jetzt die nächste Innovation, dass das Rad groß wird, weil es eine direkte Übersetzung hat. Also einmal eine Pedalumdrehung ist eine Umdrehung des Fahrrads, und je größer das Rad, desto schneller kann man natürlich fahren. Und eben der Gummireifen, der das Radfahren schon deutlich besser gemacht hat, auch wenn er anfangs noch aus Vollgummi war. Aber trotzdem hat es das sehr beschleunigt. Es war dann wirklich auch ein deutlich schnelleres Fahren von bis zu 30 km/h beispielsweise auch möglich. Und das führt dann zur nächsten Stufe des Safety Bicycles, des modernen Fahrrads mit Kettenantrieb und Luftreifen. Also das sind diese vier Stufen eigentlich der Fahrradgeschichte, die es dann auch ermöglichen, dass der Radsport sich so professionalisiert.
Die zweite Beobachtung, die führt eigentlich so direkt eigentlich zu dem, wo wir uns hauptsächlich unterhalten wollen. Du hast es da schon drei Namen gesagt. Das eine ist Haro Feddersen, das andere ist Altona, das andere ist Pinneberg. Kann man eigentlich sagen, dass so Norddeutschland, also gerade auch vielleicht der südholsteinische Raum, so eine Art auch so ein Pionier eine Rolle hatte, zumal du ja auch sagtest, dass dein Altona Bicycle Club ja auch irgendwie schon 1869 gegründet wurde. Also geht diese ganze Bewegung jetzt aus diesem Elbraum irgendwie hervor?
Ja, das wäre sicherlich übertrieben, aber sie waren schon ganz wichtige Pioniere. Es setzt aber an verschiedenen Orten, kann man eigentlich sagen, fast gleichzeitig ein. Also die Welle breitet sich von Frankreich aus, so erreicht Wien oder auch die Pariser Weltausstellung 1867 war auch sehr wichtig. Da sind zwar keine Velozipeden ausgestellt worden. Aber sehr viele ausländische Besucherinnen und Besucher haben im Umfeld der Weltausstellung in Paris eben auch das Velociped kennengelernt. Und das hat dann maßgeblich dazu beigetragen, dass auch in deutschen Illustrierten über Land und Meer beispielsweise da auch das Thema Velociped entdeckt wird. Und dann eben die Idee aufkommt, auch von einigen Eisenfabriken und Besitzern von Eisenfabriken, wie eben diesem Wilhelm Schlüter in Pinneberg, da zu versuchen, diese Nachbauten anzufertigen, der französischen Vorbilder von Michaud, Ernest und Pierre Michaud, die waren schon relativ ausgefeilt. Und einige deutsche Hersteller, das waren gar nicht so wenig, also für Hamburg haben wir ja jetzt auch sogar mittlerweile schon über 10 sehr kleine Betriebe, manchmal auch nur Schmiede, die selber auf die Idee kamen, ich versuche mal, mir selber mal so ein Velociped nachzubauen, aber feststellen können. Und in Berlin findet sich das auch in Stuttgart. Also es wäre übertrieben zu sagen, es wäre jetzt nur in Norddeutschland, Hamburg, Altona, im südlichen Schleswig-Holstein passiert. Aber der Altona Bicycle Club, der damals noch Eimsbüttler Velocipedenreitclub hieß, da ist wieder die Nähe zum Pferdereiten, weil es eben ein Reitclub war, der war schon besonders umtriebig, was sich eben auch an diesem Rennen, was ich eingangs schon erwähnt habe, auch erkennen lässt. Also die sind schon ganz gezielt in die Öffentlichkeit gegangen, auch so fast mit einem Marketing, würden wir heute sagen, auch mit Werbung geschaltet. Beispielsweise findet 1869 in Schleswig ein Turnfest statt, ein großes. Ich glaube, jetzt muss ich mir überlegen, am 30. Juni war es. Und da wird im Rahmen dessen wird auch ein Velocipedrennen wird durchgeführt. Und da gewinnt ein Schlüterbruder, das waren nämlich mehrere Brüder. Wilhelm war der Besitzer in dieser Eisenfabrik. Und das wird sofort aufgegriffen, auch von Haro Feddersen, der schaltet dann Anzeigen über seine preisgekrönten Velocipeden aus der Fabrik Wilhelm Schlüter, die er eben in Altona verkauft hat. Und insofern ist da schon so eine ganz frühe Verquickung von kommerziellen Interessen mit Marketing und auch dem Versuch, den Sport, den ganz kleinen, noch sehr unbekannten, ja fast schon exotischen Sport, muss man damals ja auch sagen, das miteinander zu verbinden, um letztlich die Absatzzahlen damit deutlich zu steigern. Das war aber nicht allzu erfolgreich, weil die Welle bricht dann sehr schnell ab. Die Gefährte waren auch viel zu teuer und eben sehr unausgereift, weshalb das aber nur so ein erster Versuch war. Aber diese Idee des Fahrrads ist in der Welt und wird dann eben weiterverfolgt, bis sie dann um die Jahrhundertwende, um 1900 wirklich zum ja sehr bestimmenden auch gesellschaftlichen Thema wird.
Ich finde das gerade sehr interessant, so auch als Parallele zu den Anfängen des Fußballs, weil ganz anders als im Fußball setzt da ja anscheinend jetzt schon eine frühe Kommerzialisierung an, was wir ja im Fußball erst deutlich später haben. Aber ich frage mich dann auch, wir hatten ja gegen den englischen Fußballsport durchaus auch gewisse Vorbehalte als eine neue Sportart in Deutschland. Gab es die gegenüber dem Radsport auch, dass man gesagt hat, das ist so ein internationales Ding, warum muss das jetzt auch hier in Deutschland stattfinden? Oder eben weil es was Neues ist, dass man da gewisse Vorbehalte hatte?
Vorbehalte gab es auf jeden Fall, vielleicht nicht unbedingt gegenüber dem Sport, aber selbst schon bei diesen Velozipeden in den späten 1860er Jahren, da schreitet sogar die Polizei sehr schnell ein. Es werden dann Fahrverbote auf den Bürgersteigen, auf den Trottoirs erlassen. Also da ist jetzt die Frage, ist natürlich, betrifft jetzt nicht direkt den Sport, aber Es ist eben eine Situation, wo auf einmal neue Gefährte im Straßenbild erscheinen und bei der damals sehr schlechten Qualität der Straßen, Kopfsteinpflaster etc. war es eben sehr beliebt, wie in Teilen von der Radfahrerinnenkreise bis heute eben auf dem Bürgersteig zu fahren, weil die deutlich glatter waren. Also da wird mit Verboten schon sehr schnell mit polizeilichen Verboten gearbeitet. Auch die Elbchaussee wird für Velozipeden, Reiter verboten. Der Sport steht da noch nicht so im Fokus, weil das eben noch so die allerersten Anfänge waren und der Sport ja damals noch nicht auf der Straße stattfand, sondern so auf abgesteckten Bahnen, ne? Auf so auf dem Feld. Da ist dann so eine 200-Meter-Bahn errichtet worden. Insofern ist das taugte das nicht so unbedingt als Feindbild, obwohl es sich eigentlich angeboten hätte, weil es ja aus Frankreich kam, also dem Erzfeind. Das hatte ich erwähnt, dass dann auch mit dem Beginn des Deutsch-Französischen Krieges das auch eigentlich sofort abbricht, kann man fast sagen. Und dann erst 10 Jahre später wieder aufkommt. Aber es gab nicht so Anfeindungen wie beim Fußball. Allerdings, was das Thema Profitum betrifft, das war eine riesige Debatte, die schon sehr offen auch dann geführt wird, Mitte der 1890er Jahre, weil sehr viele bürgerliche Vereine und die Mitglieder der bürgerlichen Radsportvereine sich vehement dagegen stellen. Also für die ist Sport Gentleman's Sport. Der Amateurgedanke ist ganz wichtig, war für sie ja auch relativ einfach, weil sie Kaufleute waren und über entsprechende Geldmittel verfügten oder über ein entsprechendes Einkommen. Und da zeigt sich durchaus auch diese Spaltung der Gesellschaft auch im Kaiserreich sehr stark, weil auch in Frankreich sehr viele Radprofis ja aus dem Arbeitermilieu kamen und das durchaus als Aufstiegschance genutzt haben, um auch sehr viel Geld zu verdienen. Und sowas lehnten in Deutschland ja viele auch ab, auch in dem 1884 gegründeten Deutschen Radfahrerbund, der dann allerdings so eine ganz komische Stellung einnimmt, dass er einerseits diese Rennen auch zulässt, weil der Radsport eben zu populär wird, so ab Mitte der 1890er Jahre. Also mit Rennen auch auf Radrennbahnen in vielen Städten. In Hamburg gab es ab 1885 im Grindelviertel eine große Bahn, die Grindelbergbahn. Aber auch in Kiel gab es eine Bahn, in Flensburg, eigentlich in fast jeder Stadt, was auch zeigt, wie populär auch dieser Radsport wurde. Und der Vorteil auf der Radrennbahn war eben auch, dass sich diese Rennen von jedem Punkt aus verfolgen ließen. Anders natürlich als bei Straßenrennen, wo man irgendwie überlegen musste, steht man am Start, steht man am Ziel, oder bei der Tour de France, irgendwo auf dem Berg, weil man nur so einen ganz kurzen Moment des Rennens natürlich erhaschen kann. Deshalb waren diese Radrennbahnen als Orte des Radsports eben ganz wichtig, um das auch dann deutlich populärer zu machen.
Sind wahrscheinlich heute keine Spuren mehr zu sehen von diesen Bahnen in Kiel, Flensburg, Altona oder.
Nee, das sicherlich nicht. In Kiel weiß ich nicht. Ich habe noch mal geguckt. In Kiel gab es eine Radrennbahn am Königsweg.
Okay, na gut, da wird nichts mehr zu
Also
sehen sein.
sehr zentral. Müsste man sich noch mal anschauen auf alten Karten. Aber in Hamburg ist hier auch nichts mehr von zu sehen. Da darf man ja auch nicht vergessen, die Bahnen sind dann teilweise schon vor über 100, teilweise vor über 120 Jahren schon wieder geschlossen worden.
Ja.
Weil dann dieser Radsportboom, der lässt dann doch relativ schnell nach. Weil die Rennen, die sind immer länger geworden, denn auch mit Motorenführung, also sind dann Motorräder vor den Radrennfahrern gefahren, um noch höhere Geschwindigkeiten zu erzielen. Die sind dann teilweise mit 70, 80, teilweise 90 Kilometern auf den Radrennbahnen da längs geballert. Das hat aber letztlich auch zu einer ganz großen Monotonie geführt. Also so ein 100-Kilometer-Rennen auf so einer Radrennbahn, das hat sich einerseits in die Länge gezogen und führte dann nicht unbedingt dazu, dass das Publikum da ja großen Spaß hatte. Also das war so ein bisschen der große Erfolg des Radsports, der kippte dann sehr schnell. Und der Fußball, das kann man ja auch schon beim AFC auch erkennen, hat dann schon in den Jahren vor Beginn des Ersten Weltkrieges gewinnte an Popularität, weil es eben, ne, Fußball eben noch eine ganz andere Spannung hat, wo in jedem Moment was passieren kann, was bei diesen Radrennen mal von Unfällen abgesehen, aber nicht ganz so ausgeprägt war. Also da kann man wirklich sagen, dass der Radsport das einerseits vorwegnimmt, auch, ne, was wir auch schon hatten, Professionalisierung, auch Kommerzialisierung, weil ja auch die großen Fahrradhersteller ein riesiges Interesse hat, den Radsport auch zu nutzen als Werbefläche und deshalb auch sehr viel Geld da auch reingesteckt worden ist. Aber der Fußball übernimmt das dann auch schon, würde ich sagen, vor dem Ersten Weltkrieg ansatzweise und insbesondere dann in den 1920er Jahren. Und der Radsport existiert zwar weiter, aber diese absolute Hochphase des Radsports um 1900, die wird dann eigentlich nicht wieder erreicht.
Ich würde gerne nochmal an den Punkt Werbung so ein bisschen einsetzen oder auch Kommerzialisierung. Und zwar, wie sieht es dann letztlich aus in der Zeit auch mit Tourismus? Also nutzt die Stadt Hamburg, nutzt der Norden das so ein bisschen, um eben auch Zuschauer in die Stadt zu locken und das letztlich auch für den Tourismus so ein bisschen auszuschlachten?
Das ist ein sehr schönes Thema. Da rennst du bei mir natürlich offene Türen ein, weil ich ganz zufällig über einen wirklich sehr wichtigen Radtourismus-Fürsprecher und Pionier aus Schleswig-Holstein, Gregers Nissen, gebürtiger Nordfriese, 1867 geboren, da auch gearbeitet habe und der ja schon zu Hochradzeiten anfängt, Rad zu fahren, 1884. Dann aber auch so eine Art Radsportfunktionär wird, aber eine sehr große Leidenschaft für das Radreisen entwickelt und auch verschiedene Bücher, Publikationen ja, herausgibt. 1897 von Hamburg auf dem Rade nordwärts mit zwei sehr schön literarisch ausgeschmückten Touren von Hamburg aus, einmal entlang der Westküste nach Amrum-Föhr und entlang der Ostseeküste über Fyn nach Kopenhagen. Also da nicht unbedingt förderlich für den Tourismus in Hamburg, aber das Fahrrad verändert um 1900 durchaus auch so das Verhältnis von Stadt und Land, weil es natürlich da auch ganz neue Wege in die Natur, ins Umland ermöglicht. Davon profitieren auch wirklich auch so die Gasthöfe im Umland der größeren Städte, weil sie da natürlich dann die durstigen Radfahrerinnen und Radfahrer versorgen dürfen. Und das Fahrrad hat für diesen ganz kurzen Moment vor der Massenmotorisierung, würde ich jetzt auch eher in die 1920er Jahre packen und auch was Motorräder betrifft, hat es da auch einen ganz wichtigen Moment im Alltag und in der Alltagsmobilität. Und es werden auch denn auch ganz neue Orte touristisch entdeckt. Also Gregers Nissen hat beispielsweise auch maßgeblich dazu beigetragen, die Lüneburger Heide, die ja lange als wirklich düsterer, völlig langweiliger Ort auch verpönt war, neu zu entdecken. Und da hat natürlich die Bahn auch dann im Laufe oder Richtung Ende des 19. Jahrhunderts dazu beigetragen. Aber das Fahrrad ermöglichte natürlich nochmal auf eine ganz neue, individuelle Weise auch so eine nahe, von Hamburg zumindest und von Hannover aus gesehen, sehr nahe Region, wie jetzt die Lüneburger Heide auszuentdecken. Und das setzt er sich zum Ziel, und publiziert wirklich da unermüdlich, kann man eigentlich fast sagen. Auch über die Lüneburger Heide hat er beispielsweise auch so einen kleinen Führer herausgebracht, um 1910 erschienen, wo er witzigerweise, das wissen wir dank Gregers Nissen, erwähnt, dass die Heidebauern um 1900 die ersten waren, die so Radwege angelegt haben, um eben selber mobiler zu sein, um selber schneller die Wege zurückzulegen und damit auch so eine ja, kleine Infrastruktur dann für diesen aufkommenden, aufkeimenden Radtourismus geschaffen hat. Also insofern ein ganz schönes Beispiel. Und bei Gregers Nissen, ich hatte es erwähnt, er als gebürtiger Nordfriese in Soholm bei Leck geboren, sehr früh verwaist. Er wird dann Volkslehrer und zieht 1890 nach Hamburg, nach Altona. Und er verbindet eigentlich dann also seine neue zweite Heimat Hamburg und Altona mit ja mit Schleswig-Holstein und will eben auch möglichst vielen Menschen die Schönheiten Schleswig-Holsteins und insbesondere auch Nordfrieslands irgendwie auch vor Augen führen. Fotografie spielt dann auch zunehmend eine Rolle. Er fotografiert auch selber und hält dann auch bebilderte Vorträge ab 1900 und bereist eigentlich ganz Europa, kann man fast sagen. Sowohl Skandinavien, Schweden, Norwegen, als auch das südliche Europa und schreibt wirklich unermüdlich Berichte über seine verschiedenen Reisen. Man fragt sich, wie er das alles geschafft hat zeitlich, aber er hat da nicht locker gelassen und hat da sehr maßgeblich dazu beigetragen. Für Hamburg direkt, das lässt sich natürlich schwer messen, ob jetzt auch gerade aus dem Umfeld auch der viele Gäste auf dem Fahrrad kamen. Das ging wahrscheinlich dann eher in die andere Richtung, dass in so einer Großstadt um 1900 mit sehr beengten Wohnverhältnissen wie in Altona, also eigentlich doppelt so dicht bebaut und bewohnt, wie es heute eigentlich der Fall ist, dass das Fahrrad dann die Möglichkeit bot, zumindest mal am Sonntag irgendwie ins Grüne zu fahren und dann auch zunehmend für Arbeiterinnen und Arbeiter mit sinkenden Preisen, gerade auch nach 1900 und vor dem Ersten Weltkrieg, dass sich immer mehr Menschen ein Fahrrad leisten konnten und deshalb eben auch ja, das Fahrrad und Touren auf dem Fahrrad in die nähere Umgebung zumindest auch zunehmend in ihren Alltag einbauen konnten.
Zu Gregers Nissen würde ich gleich nochmal zurückkommen. Du hattest jetzt aufgrund des Tourismus ja über sein kleines Büchlein gesprochen, von Hamburg auf dem Rade nordwärts. Und ich habe da vorhin auch mal ein bisschen geblättert. Ich fand das auch total interessant, weil er im Prinzip ja das vorwegnimmt, was wir heute in der Gegenwart wieder versuchen, so eine Art. Ich glaube, heute wird man es Aktivtourismus nennen, weil er ja auch diese Wege beschreibt. Und er beschreibt ja nicht nur, wie viele Kilometer das jetzt von Hattstedt nach Bredstedt nach Husum sind, sondern er schildert unterwegs ja auch allerhand Sehenswürdigkeiten. Das hat ja kleine Blüten, wie er Husum attestiert, dass Husum wenig Poesie aufzuweisen habe, ausgenommen man interessiere sich für Rinderpoesie, was natürlich auch die Rindermärkte so ein bisschen abspielt. Aber es geht auch immer wieder ganz viel um Geschichte. Das fand ich eben interessant, dass er an Orten wie jetzt Eutin auch sagt, von wegen so, das ist so die historische Bedeutung. Eigentlich ist es ja im Prinzip auch das, was wir heute wieder so als Radaktivtourismus wiederentdecken. Also eigentlich gibt es da schon eine sehr lange Tradition.
Ja, und er, das ist auch relativ neu, weil vorher sind so die Führer ganz reine Auflistungen, so und so viele Kilometer nach da und da, dann Hotel so und so. Aber er versucht wirklich so literarisch das auch schmackhaft zu machen. Und du hast absolut recht, da sieht man auch seine bürgerliche Prägung. Einerseits so ein ganz wichtiges Geschichtsbewusstsein, was er immer einfließen lässt, dann auch immer regelmäßig. Ja, Verse aus der deutschen Klassik, Goethe, was er auch da immer einflechtet. Aber er verbindet das wirklich auf, wie ich finde, bis heute auch durchaus lesenswerte Art und Weise, auch mit seinem geschliffenen Schreibstil, da eben diese Neuartigkeit dieses Radtourismus da auch zum Ausdruck zu bringen. Und er schreibt ja auch an einigen Stellen, dass der Radtourismus eben, oder der Radtourist, die Radtouristin, ja, auf ganz neue Weise diese Gegenden und manchmal auch so vermeintlich langweilige Gegenden, die Marsch oder, ne, die jetzt damals natürlich sowieso nicht besonders im Vordergrund stand, weil alle mit dem Seebäderdienst dann in die Seebäder gefahren sind, nach Westerland insbesondere. Aber er sagt eben auch, dass auch der Weg oder auch die vermeintlichen nicht so aufregenden Strecken, dass da auch immer sehr viel einerseits an Geschichte auch zu sehen ist, aber eben auch an Sehenswürdigkeiten und das bereitet er wirklich, finde ich, sehr gut auf und hat da wirklich auch einige Aspekte, die einen heute schmunzeln lassen, die günstigen Bierpreise in Dänemark beispielsweise, die er auch da besonders betont, aber er zielt immer mal wieder auch auf die lokale Bevölkerung, also das ist auch ein Aspekt, den er auch regelmäßig da im Blick hat. Musik ist für ihn auch ein ganz wichtiges Thema, weil er selber auch sehr musikalisch war und deshalb achtet er auch sehr stark, wie unterschiedlich die Musik auch in ganz Europa ja praktiziert wird und gepflegt wird. Also da ist wirklich sehr viel kulturgeschichtlich drin in diesem kleinen, aber sehr schönen Führer, den wir auch neu herausgebracht haben.
Ein Buch, das eigentlich eine ganz interessante eigene Geschichte hat.
Ja, die Geschichte, die ist insofern sehr eigen, weil heute kein einziges Original bekannt ist. Vielleicht schlummert irgendwo noch eins. Also falls jemand zufällig zuhören sollte und noch das Original von 1897 bei Julius Bruse in Hamburg erschien, zufällig in einer Schublade haben sollte, gerne melden. Aber das wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Aber dann wird es erstmals 1979 neu herausgebracht, weil ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin der staatlichen Pressestelle in Hamburg, vom Hamburger Senat, dieses Heftchen, wohl das Original natürlich, auf dem Hamburger Flohmarkt in den späten 1970er Jahren gefunden hat. Und irgendjemand dachte sich, ach, das ist ja eine schöne Geschichte, so um 1980 mit ein bisschen Fahrradrenaissance und Entstehung der Grünen und so ein bisschen alternatives Milieu, das passt ja eigentlich ganz gut in die Zeit und neu herausgebracht hat. Und eigentlich dadurch ist es erst gerettet worden. Und wir haben das dann zum Anlass genommen, das nochmal neu herauszugeben und das nochmal ein bisschen bekannter zu machen.
Also 79 gab es das Original, also offenbar noch. Und wo das jetzt aber abgeblieben ist, ist unklar.
Das ist vollkommen unklar. Also es hat keine einzige Bibliothek weltweit für dieses Original und deshalb muss mit diesem Nachdruck von 1979 gearbeitet werden. Aber immerhin ist es so erhalten geblieben und dank dieser Neuauflage, sonst wäre es ja komplett verschollen. Das zeigt aber auch, dass dieses Genre, diese spezielle Literatur, diese Radreiseführer ganz lange von Bibliotheken ja als nicht besonders wertvoll oder nicht erhaltenswürdig angesehen worden sind und deshalb auch nicht aufbewahrt worden sind. Aber wie wir eben heute wissen, wir haben es besprochen an einigen Beispielen, heute teilweise auch ein bisschen verstörend, wenn er die Robbenjagd auf Amrum beispielsweise nochmal besonders betont als sehenswert. Das ist für uns natürlich heute nicht so schön. Aber es ist eben ein Spiegel des damaligen Zeitgeistes, der da eben auch dieses andere Verhältnis zur Natur zum Ausdruck bringt. Und eben ja sehr, sehr reich an ja verschiedenen historischen Aspekten auch ist.
Ihr habt zu Gregers Nissen ja auch ein schönes, also beziehungsweise du und dein Kollege Oliver Leibbrandt habt ja auch ein schönes Buch geschrieben zu Gregers Nissen. Da habe ich auch gerne ein bisschen drin geblättert. Und ich war tatsächlich ganz erstaunt, was für eine bedeutende Person das ja eigentlich war, der ja Würdigung noch und nöcher bekommen hat, bis ins hohe Alter oder ja eigentlich ja vor allen Dingen im hohen Alter dann große Würdigung erfahren hat. Zugleich fand ich spannend, zumal ich die Ecke, wo er herkommt, Soholm-Leck, ganz gut kenne, dass er dort ja offenbar gar nicht verankert gewesen ist. Also ich wäre halt so meine Frage, weiß man eigentlich noch heute jetzt in der Region, dass es dort mal eigentlich einen ganz bedeutenden Sportfunktionär, also ich nenne jetzt mal Sportfunktionär, gegeben hat? Und die zweite Frage, die weiß ich aber nicht, ob du die beantworten kannst, die stellte sich mir aber, ob dieser Gregersnissen eigentlich auch mit Sönkenissen verwandt war, der ja ein bedeutender, also gar nicht so weit weg, der auch viel mit Mobilität zu tun hat und viel Abenteuerlust, der ja im Kolonialismus in Namibia mit Eisenbahnbau sehr viel Geld gemacht hat. Und der kommt ja aus Lindholm, das ist ja 10 Kilometer entfernt.
Also zur zweiten Frage, da gibt es keine verwandtschaftliche Beziehung, soweit ich weiß. Das ist ein anderer Strang. Es gibt ja auch verschiedene. Wir haben ja auch ein Mitglied, Gerd Nissen, der hat auch nachgeforscht, aber der ist als Flensburger auch wieder ein anderer Nissenstrang. Insofern hat da auch keine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Gregers Nissen. Nee, also da gibt es keine Berührungspunkte meines Wissens. Und wir haben auch durchaus Kontakt auch zur Familie, zu den Nachfahren und das wäre mir neu und das ist mir bisher noch nicht begegnet. Und zur ersten Frage, diese Verankerung in Nordfriesland oder diese Neuentdeckung, da passiert durchaus auch ein bisschen, muss man sagen. Also einerseits natürlich die Einladung damals noch von Thomas Steensen, dem damaligen Leiter. 2017 ist das Buch erschienen, das Nordfries-Institut in Bredstedt, auch das Buch in in deren Reihe nordfriesische Lebensläufe, nordfriesische Köpfe zu nehmen. Und das hat jetzt aber schon so ein paar kleinere Wellen geschlagen. Also Oliver Leibrandt, mit dem ich das Buch ja zusammen gemacht habe, wie du erwähnt hast, der lebt auch in Nordfriesland und hält auch manchmal Vorträge in Leck beispielsweise, der Geschichtsverein dort. Ist involviert und informiert. Und es gibt auch durchaus den einen oder anderen Plan, Gregers Nissen auch da, gerade dort vor Ort, wo er herkam, wo er aufgewachsen ist, nochmal ein bisschen bekannter zu machen, durch eine Art von Informationstafel beispielsweise, was bisher zwar noch nicht realisiert ist, aber es ist durchaus im Gespräch und kann gut sein, dass es so in nächster Zeit vielleicht da noch mal das ein oder andere weitere Zeichen und Erinnerungszeichen an diesen damals, wie du zu Recht gesagt hast, durchaus sehr bekannten Mann, eben als Sportfunktionär. Also er war immerhin stellvertretender Vorsitzender des BDR, des Bundesdeutscher Radfahrer in den 1920er Jahren und war schon ab 1904 im Vorstand des Vorgängerverbandes des Deutschen Radfahrerbundes. Der nennt sich dann 1919 um, benennt sich um. Also er war ein sehr bekannter Radsportfunktionär, aber nicht nur in Deutschland, sondern weil er international sehr vernetzt war. Die haben sich regelmäßig da auf Tourismustagungen getroffen. Da ging es dann um die Frage von Karten, Kartenmaterial, aber auch so von Wegweisern. Alles, was uns so heute geläufig ist, das ist mehr oder minder erkämpft worden. Aber auch dann die Frage Abgrenzung zur Motorisierung. Das war auch ein ganz großes Thema, die Staubplage auf den Landstraßen, die damals noch nicht asphaltiert waren. Da gab es regelrechte Anti-Staub-Kongresse in Brüssel und international, in denen Gregers Nissen auch teilgenommen hat. Also gerade auch diese Reibung zur aufkommenden Motorisierung ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Und eigentlich kann man sagen, das bricht alles zusammen mit dem Ersten Weltkrieg. Also das ist auch eine ganz markante Zäsur für ihn. Er ist natürlich ein Kind des Kaiserreiches, national bürgerlich geprägt. Aber dieser Erste Weltkrieg, das radikalisiert ihn auch nochmal politisch. Das sieht man dann auch so bei der Volksabstimmung 1920, nach dem Versailler Vertrag. Da engagiert er sich in Nordfriesland auch sehr stark, dass Nordfriesland bei Deutschland bleibt. Aber er unternimmt auch Radwanderfahrten nach Ostpreußen beispielsweise. Es ist schon sehr stark politisch dann aufgeladen bei ihm auch das Thema in den 1920er Jahren. Gerade so durch diese Erfahrung des Ersten Weltkrieges. Im Nationalsozialismus taucht er nicht weiter groß erstmal in Erscheinung. Also er ist stellvertretender BDR-Vorsitzender bis September 1933. Dann wird der Verband gleichgeschaltet, schaltet sich selbst gleich als Deutscher Radfahrerverband. Aber er wird dann wieder gefragt oder eigentlich gebeten, den Landesverband Hamburg-Schleswig-Holstein dann zu leiten ab 1935. Aber er hält sich relativ zurück. Das ist so keine richtige Kritik am Nationalsozialismus gewesen. Also diesen Einheitsverband hat er einerseits auch befürwortet, aber andererseits hat er sich da auch im zunehmenden Alter durchaus zurückgehalten. Auch weil er ein ganz großer Traditionalist war. Also 1934 wäre beispielsweise das 50-jährige Jubiläum dieses Deutschen Radfahrerbundes gewesen. Also das ist, glaube ich, schon auch ein Thema, was ihm da nicht ganz so gefallen hat. Insofern, aber durch seine Prominenz ist er da ein Thema und ist eine Person, die immer wieder eingebunden wird, bis er dann 1942 stirbt.
Fand ich total spannende Biografie und gerade auch, ich habe dann heute Morgen gelesen, seine eben diese besagte Rückkehr nach So, oder Rückkehr ist ein bisschen übertrieben, aber seine Reise nach Soholm, wie er da empfangen wurde, wie ein fast schon ein bisschen wie so ein Staatsgast und da seine
Ja.
Rede halten durfte, ist auf jeden Fall sehr interessant.
Vielleicht gerade, weil das ja durchaus eine sehr herausragende Biografie ist, habe ich mich gerade auch gefragt, gibt es denn noch andere Persönlichkeiten, die so das Niveau eines Gregor Nissens erreicht haben in der norddeutschen Fahrradgeschichte, oder ist er da wirklich eher so allein auf weiter Flur?
Es gibt noch weitere, aber auch letztendlich durch seine publizistische Tätigkeit, weil er immer selber auch so viel veröffentlicht hat, auch an Buchveröffentlichungen beispielsweise, aber eben auch in zahlreichen Fachzeitschriften. Dadurch ist er natürlich auch nochmal bekannter geworden als viele andere. Auch wenn er selber überhaupt kein aktiver Radsportler im engeren Sinne war, sondern dieses Radwandern, wie man früher gesagt hat, da im Radsport mehr oder minder verankert hat, hat er auch sehr, sehr schnell auch so neue Medien benutzt, Fotografie sehr früh und auch Radio beispielsweise. Und deshalb sind andere, die vielleicht auch sehr wichtig waren oder auch noch eher aktiv waren als jetzt ein Gregers Nissen. Harro Feddersen war ja beispielsweise Thema, über den ist nur sehr wenig bekannt. Er hat zwar auch selber mal einige Artikel geschrieben, aber deutlich weniger. Weshalb er dann eben, das ist ja bei Historikerinnen und Historikern bekannt, wenn es je weniger schriftliche Quellen es gibt, desto schwieriger ist es, so eine Person auch letztlich zu fassen und auch ja, charakterisieren zu können. Und das ist bei Gregers Nissen eben anders, durch diese Vielzahl an Publikationen. Also das ist wirklich bei ihm sehr ausgeprägt, weshalb es da auch einfacher war, über ihn dann auch zu arbeiten und eine Publikation auch veröffentlichen zu können.
Aber es ist ja auch nicht deine einzige Publikation. Du hast ja auch, ich glaube, vor 2, 3 Jahren ein Buch geschrieben über den Flensburger Radverein, das Fahrrad im Norden. Und das zeigt ja auch so ein bisschen immer mit, zusammen mit dem besagten Gerd Nissen, den du ja gerade eben schon erwähnt hattest, zeigt auch, dass es ja trotzdem auch ein sehr regionales Phänomen ist. Und was ich beim Durchblättern dieses Buches irgendwie auch total spannend fand, gerade weil ich mich ja gerade so viel mit der Fußballgeschichte auch in der Weimarer Republik befasse, wie viel Bildmaterial, also vergleichsweise viel Bildmaterial es dafür gibt, weil da gibt es ja ständig irgendwie Leute, die sich mit dem Fahrrad fotografieren und so weiter. Und ich würde träumen, sowas mal vom irgendwie Fußball irgendwie um 1920 zu haben. Da haben wir dann mal ein Meisterschaftsfoto, also ja immer praktisch immer wieder dieselben reproduzierten Mannschaftsfotos, aber kaum Fotos irgendwie vom Spiel selbst. Und das fand ich bemerkenswert, und das ist es so ein bisschen der Zusammenhang, dass das Rad auch immer sehr viel so ein bisschen mit der Reisetätigkeit verbunden war?
Ja, das zum einen, aber auch natürlich vor allem, dass das Fahrrad und auch der Radsport anfangs natürlich ein sehr großes bürgerliches Projekt war. Also jetzt im Fall von Flensburg, das war wirklich auch der Anlass, dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, weil es eben bekannt wurde, dass dieser ganz tolle Bestand des früheren Flensburger Radfahrervereins von 1884 eben im Stadtarchiv Flensburg vorhanden ist, mit diesem, wie du schon wirklich gesagt hast, ganz tollen, auch großformatigen Abdrucken von Fotografien, auch aus den 1880er, 1890er Jahren. Und das haben wir eben zum Anlass genommen, ein bisschen im Auftrag der Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte, da eben dieses Buch maßgeblich über diesen Verein, aber nicht nur, auch drumherum. Es gab auch zwei größere Fahrradhersteller aus Flensburg, Alemannia und Cimbria, auch ein ganz spannendes Thema, weil es da eben auch zeigt, diese Industrialisierung, die da eben auch mit reinspielte. Und du hast aber insofern recht, weil sehr viel fotografiert worden ist bei Ausflügen. Da sind auch im Buch einige Fotos, ja, Ausflug nach Friedrichstadt und so weiter und vor irgendeinem Gasthof. Da wurde sich dann mal irgendwie aufgestellt, um das zu dokumentieren. Und da spielt natürlich dann auch die technische Entwicklung, dass die Fotografie auch um 1900, als das Fahrrad auch dann so richtig populär wird, dass es da neue technische kleine Lösungen von Fotoapparaten gibt, die zunehmend handlicher sind und dann irgendwie perfekt zu dieser bürgerlichen Selbstinszenierung passten. Das Fahrrad war natürlich da auch so ein Abgrenzungsmerkmal. Einerseits natürlich, weil es in der Hochradzeit beispielsweise sehr kostspielig war und dann aber auch zunehmend zum Modeartikel eigentlich wird, also eigentlich ein Must-have, wie einige vielleicht heute sagen würden. Also alles, was ein bisschen was auf sich hielt und eben zeitgemäß sein wollte um 1900, da war es zwingend notwendig, auch sich mit dem Fahrrad zu zeigen. Ein ganz kleines ähnliches Phänomen, wie es jetzt so, wenn man sich so Fernsehwerbung anschaut, oder vielleicht ist es auch wieder ein bisschen weniger geworden, aber so vor 2, 3, 4, 5 Jahren war schon sehr auffällig, dass sehr viele Fahrräder irgendwo hinten in der Ecke oder so standen, auch so als Zeichen der Zeit, sage ich mal, als Accessoire. Und das war durchaus ähnlich, ne? Also dieses durchaus etwas vermögende Bürgertum, was sich da dann auch mit Fotografien sehr gut inszenieren kann. Und interessanterweise ändert sich das dann eben mit der weiteren Entwicklung. Also der Nimbus des Fahrrads, der verliert eigentlich durch diese weitere gesellschaftliche Ausbreitung, auch dann in Arbeiterinnenkreisen, auch dann in den 1920er Jahren. Da taugt das Fahrrad dann natürlich nicht mehr, weil dann natürlich das Automobil das mehr oder minder ersetzt. Und geht auch sehr vielen Pionieren und Pionieren des bürgerlichen Radsports, dass diese Entwicklung, dass sie die mitmachen, also übers Motorrad zum Automobil, teilweise wirklich auch bis zum Flugzeug, um sich da weiterhin als Pionier auch nach wie vor inszenieren und darstellen zu können.
Jetzt hast du natürlich ganz am Anfang auch gesagt, Frauen sind eher nicht Teil dieser, zumindest auch vor allen Dingen anfänglichen Fahrradkultur, sind da eben auch nicht gern gesehen. Es gab diese Vorbehalte. Wie sieht das mit diesen Ausflügen aus? Mit diesen, sind da Ehefrauen zum Beispiel auch mal mit abgebildet als Teil eben auch dieses bürgerlichen Selbstverständnisses oder fehlen da auf diesen Fotografien Frauen auch komplett?
Da ist es durchaus anders, wie auch bei Festen. Also die großen Radsportvereine, die haben regelmäßig sehr, sehr große Festivitäten veranstaltet. Und da war es natürlich zwingend notwendig, dass dann auch Frauen dabei waren. Und ähnlich teilweise auch bei den Touren. Es sind teilweise extra Fahrräder auch angeschafft worden, auch noch zu Hochradzeiten. Beispielsweise Dreirad-Tandems, auf denen dann auch Frauen mitfahren konnten. Da gibt es auch das eine oder andere Foto, die dann extra vom Altona Bicycle Club 1882 beispielsweise angeschafft werden, um auch gemeinsam mit Frauen, Ehefrauen in dem Fall sicherlich auch oder auch Töchtern von Mitgliedern auf Touren gehen zu können. Also das ist absolut richtig. Das ist natürlich sehr exklusiv. Vor allem so für die eigenen Mitglieder beziehungsweise deren familiären Anhang gedacht. Aber zeigt eben auch schon, dass diese Touren in die nähere Umgebung eben auch sehr wichtig für diese Darstellung auch waren. Und Haro Feddersen mit seiner Frau Maria beispielsweise gehen 1887 anlässlich ihrer silbernen Hochzeit mit einem Dreirad-Tandem auf Tour durch Schleswig-Holstein, was auch riesige Aufmerksamkeit erregt haben soll, weil das damals eben natürlich noch absolut ungewöhnlich war. Also das Hochrad war eigentlich komplett für Frauen verschlossen. Allerdings wissen wir, dass einige Frauen sich als Knaben verkleidet haben. Also so eine Art Passing, sich da entsprechend gekleidet haben, um als junge Männer durchzugehen. Aus München wissen wir das, das ist belegt. Aber ansonsten auf offiziellem Wege war das Hochrad komplett männliches Terrain und deshalb auch für Frauen unzugänglich. Weshalb denn das Dreirad parallel dazu eben ja, entdeckt worden ist oder auch sich verbreitet hat.
Sind sicher auch keine so große Sonderrolle des Radsports, weil das betrifft im Endeffekt ja auch alle anderen parallelen Sportarten.
Ich habe ein auch sehr schönes Beispiel. Es war auch gar nicht so, dass es ein reiner Männersport war. Wir wissen von einer Hamburger Radsportpionierin, Gertrude Rodder, ab 1901 Gertrude Eisenmann. Sie heiratete 1901 einen deutsch-jüdischen Kaufmann, Max Eisenmann. Und sie nimmt ab 1898 an Radrennen teil, als einzige Frau. In einem sonst komplett männlichen Feld, wird von den Zuschauerinnen und Zuschauern bejubelt, wird auch so ein kleiner Star, kann man eigentlich fast sagen, und nimmt an einem Rennen von Haderslev, damals Deutsch, heute Haderslev in Dänemark, über Flensburg, Kiel, Neumünster nach Hamburg teil, 250 Kilometer, und landet da im Mittelfeld und also ist sportlich da sehr gut dabei. Und sie war nicht die Einzige, es gab durchaus einige weitere mutige Frauen, weshalb denn der Verband perfiderweise das zum Anlass nimmt, um 1900 denn die Teilnahme von Frauen an Radrennen zu verbieten. Also da war es eher so eine Reaktion des Verbandes auf die Tatsache, dass durchaus Frauen auch selbstbewusst an solchen Rennen teilgenommen haben und da auch einige Männer distanziert haben. Aber also an den Reaktionen des Publikums sieht man schon, dass es da ja eine große Begeisterung auch und auch eine Anerkennung fand. Diese erwähnte Gertrude Rodder ist beispielsweise 1900 im Ziel ohnmächtig geworden. Also wirklich eine fast filmreife Szene wird dann irgendwie gehalten. Und das wird in der Presse natürlich entsprechend ausgeschlachtet. Und aber auch durchaus gewürdigt und auch von ihrem eigenen Radfahrverein in St. Georg dann entsprechend gewürdigt mit Gedichten und so weiter. Also es gab durchaus auch da Frauen, die da im frühen Radsport Pionierleistungen vollbracht haben, bis sie dann eben ausgeschlossen worden sind. Und vielleicht auch ganz kurz, die Gertrude Rodder, Gertrude Eisenmann, sagt dann einfach, okay, wenn ich nicht mehr als Radsportlerin tätig sein kann, dann werde ich eben Motorsportlerin. ist dann eine der wenigen Motorradpionierinnen und auch die allererste eigene Autobesitzerin in Hamburg. Es gibt so ein schönes Verzeichnis von den zugelassenen, ich glaube so ungefähr 600 zugelassene Autos 1906 oder 1907 in Hamburg. Und da taucht sie wirklich als einzige Frau auf. Also da sieht man eben diesen Pioniergeist auch von Frauen. Und das Fahrrad war aber für sie schon sehr wichtig, weil sie da eben auch so diese eigene Stärke und eben auch diesen sportlichen Ehrgeiz auch durchaus entwickelt hat. Und also eine ganz spannende Biografie, die es auf jeden Fall auch wert wäre, nochmal ein bisschen genauer anzusehen.
Musste auch gerade denken, als du sagtest mit dem Verbot, das erinnert ja auch ein bisschen an das Verbot des Frauenfußballs dann auch später durch den DFB, wo dann Frauen ja eben auch nicht spielen durften. Und ich musste gleichzeitig daran denken, dass das Fahrrad ja auch immens wichtig war für die Mode der Frau und letztlich diese modische Befreiung, indem man eben nicht mit Korsett und Kleid auf dem Fahrrad fahren konnte, sondern sich dadurch eben auch diese Plunderhosen ja entwickelt haben als neue Modeerscheinung. Also auch da so eine Art große Bedeutung eben für Frauen, die dieser Sport dann eingenommen hat.
Absolut, absolut. Das ist vielleicht auch das Besondere an der Geschichte des Radsports, dass es eben auch sehr stark in den Alltag hineinstrahlt, dass es gar nicht so leicht ist, da so eine Grenze zu ziehen. Wo ist der Sport? Ich meine, bei Rennen ist es klar, das ist Sport, aber diese Wirkung in den Alltag hinein, nochmal anders als beim Fußball, weil es doch mal viel fließender ist. Und im Fall von Frauen ist es eben auch sehr deutlich, ja, wie wichtig das auch so als ja, emanzipatorisches Mittel auch letztlich war. Es ist da richtig auch das Stimmrecht erkämpft worden im Deutschen Radfahrerbund, auch von einigen Fürsprecherinnen, Amalie Rother aus Berlin beispielsweise, die das ganz gezielt auch ja, als Frauenthema eingeführt haben und sich da auch mehr oder minder durchgeboxt haben, kann man wirklich sagen. Und diese Mode, die führt dann auch wirklich dazu Verbreitung. Und das ist dieses Wechselspiel, die Fahrradhersteller, die wollen mehr Fahrräder verkaufen, weshalb sie natürlich auch Frauen ansprechen wollen, ne? Ist ja vollkommen klar. Und deshalb wird dieses Thema auch immer größer. Und einige auch sehr mutige Frauen, die sagen dann auch, wenn sie sportlich und schnell Rad fahren wollen, dann machen sie das auf einem Herrenfahrrad mit Oberrohr, weil die Räder leichter waren und stabiler waren als diese Damenräder, die sogenannten, die ja wegen der Geometrie schwerer waren, weil sie beim Tretlager verstärkt werden mussten. Und insofern waren diese Trapezform mit Oberstange des Fahrrads, was dann auch als Herrenfahrrad bezeichnet worden ist, für sportliche Belange viel tauglicher, weil es eben deutlich leichter war und eben für Rennen einfach tauglicher war. Und das ändert sich auch um 1900 relativ schnell. Da gibt es auch eine ganz große Anfeindung, Abgrenzung erst. Aber durch diesen massenhaften Charakter des Frauenradfahrens verschwindet das dann auch relativ schnell, auch im Alltag. Das wissen wir auch von einigen ja, damaligen Zeitzeugen, die das durchaus berichten, wie sich das innerhalb weniger Jahre verändert, eben weil das Fahrrad sich so allgemein und so millionenhaft ausbreitet, dass es dann auch nicht mehr so als Ziel taugt und im Alltag einfach so selbstverständlich dann auch von Frauen benutzt werden wird.
Ja, aber man hört eigentlich schon, wie viel eigentlich in diesem Thema drinsteckt, weil wir sind ja angefangen mit dem Thema, was eher nischig klang. Aber wir sehen da ganz viel. Wir haben da nicht nur Sportgeschichte, wir haben ja nicht nur so ein bisschen auch Institutionengeschichte, wir haben ja auch Sozialgeschichte, wir haben Wirtschaftsgeschichte, wenn man so an die Produzenten auch denkt. Wir haben auch Regionalgeschichte und Frauengeschichte mit drin. Also ich habe sehr viel gelernt und ich finde das total spannendes Thema, was ich sicherlich auch im Blick behalten werde, gerade auch vielleicht mit dem, was wir denn zum Fußball denn alles noch zutage fördern, weil, wie du sagst, wahrscheinlich spiegelt sich dort ganz viel, abgesehen jetzt von den Frauen, die eben, weil es kein Individualsport ist, da lange Zeit ja noch nicht zu finden sind. Da wir jetzt auch langsam zum Ende kommen, würde ich dich vielleicht noch fragen, gerade weil wir Regionalhistoriker sind und ein Stück weit ja auch so ein bisschen angelernte SporthistorikerInnen langsam, wie würdest du einschätzen, wie groß ist die Bedeutung eigentlich des Rades für die Sportgeschichte und vielleicht auch für die Sportgeschichte der Region?
Also die Bedeutung des Fahrrads und des Radsports für die Sportgeschichte ist schon groß. Das würde ich schon sagen, auch wenn es heute in der Forschung sich nicht so unbedingt widerspiegelt. Das hängt aber, glaube ich, schon damit zusammen, was ich eingangs auch ein wenig beklagt habe, dass es im Fußball beispielsweise auch eine ganz große Tradition gibt, die auch diesen historischen Blick, die historische Perspektive beinhaltet. Zusätzlich natürlich die Möglichkeiten der Profivereine, die ganz kleinen Radsportvereine natürlich überhaupt nicht haben. Das lässt sich insofern nicht wirklich vergleichen. Da würde ich auch keinen Vorwurf draus machen. Aber eben diese historische Phase des Radsports zu so Ende des 19. Jahrhunderts um 1900, die ist eben sehr wichtig, weil es eben diese bestimmten Entwicklungen auch des späteren Sports, auch des Fußballs eben auch vorweggenommen hat, und insofern auch berücksichtigt werden sollte. Und diese regionale Perspektive, die ist insofern auch wichtig, weil es da auch natürlich diesen einerseits biografischen Blick ermöglicht, aber auch so die Bedeutung der Vereine, die für den Radsport ebenso groß war wie für den Fußball. Auch wenn die Vereine das natürlich nicht ganz so nutzen konnten, weil diese emotionale Bindung, die der Fußball letztlich und die Fußballvereine sehr gut geschafft haben, das haben die Radsportvereine nicht geschafft. Also das sieht man schon, dass diese internationale Ausrichtung des Radsports um 1900 vielleicht sogar ein bisschen auf die Füße gefallen ist, weil es da auch wenig Lokalmatadore gab oder sehr erfolgreiche Lokalmatadore. Das war beispielsweise ein Problem in Hamburg, dass es dann da auch sehr wenige sehr erfolgreiche Hamburger Radsportler gab. Also da sieht man schon, also ne, die lokale, regionale Perspektive, die ist da auf jeden Fall wichtig. Nicht zuletzt, um das auch vergleichen zu können, auch so untereinander. Und insofern passt das auch sehr gut einerseits zu dieser internationalen, transnationalen Perspektive, die gerade auch beim Radsport wichtig ist. Also es wäre nicht sinnvoll, nur zu gucken, was ist in Hamburg passiert, weil es eben diese Einflüsse aus Frankreich, aus England beispielsweise gab. In Hamburg auch besonders natürlich durch die Handelsverbindung über den Hamburger Hafen, da nochmal besonders ausgeprägt. Aber das ermöglicht meinerseits, würde ich schon meines Erachtens sagen, auch nochmal besonders diese Tiefenbohrung des lokalen und regionalhistorischen Blickes und nicht zuletzt der Vereine, die da natürlich das auch maßgeblich mit angestoßen haben, durchaus auch in diesen verschiedenen Phasen der Fahrradgeschichte. Also einerseits beim Velocipede 1890er Jahre, aber auch dann in der Hochradzeit, in der ganz kurzen Hochradzeit von eigentlich nur 10 Jahren in den 1880er Jahren und das eben sehr, sehr deutlich machen, wie dieser Pioniercharakter war und der eben auch entsprechend kultiviert bis inszeniert worden ist. Also das lässt sich eben schon auch ablesen. Ein kurzes letztes Beispiel vielleicht. Der Altona Bicycle Club feiert 1894 sein 25-jähriges Jubiläum mit einem riesigen dreitägigen Fest. Und das ist eigentlich so ganz kurz vor diesem richtig groß einsetzenden Fahrradboom. Durch die Straßen zieht sich dann eine Prozession mit verschiedenen historischen Fahrrädern, einer Laufmaschine am Anfang, einem Hochrad und dann einem modernen Rad. Also da ist schon dieses historische Bewusstsein vorhanden, dass man Pionier war für diese allgemeine Entwicklung, für diesen Boom letztlich des Fahrrads, der dann zwar den bürgerlichen Verein auch wieder auf die Füße fällt, weil es den Nimbus eben beschädigt, aber es verdeutlicht eben diese eigene Leistung, die da auch ganz gezielt in den Vordergrund abgestellt wird. Also insofern schließt sich das nicht aus, eine internationale mit einer lokalen Perspektive, sondern ergänzt sich sogar, würde ich sogar sagen, relativ gut, weil es eben da eine sehr genaue Analyse auch der historischen Quellen, wenn sie denn vorhanden sind. Wir hatten den Fall Flensburg als Glücksfall, weil es da diesen reichen Bestand eben nach wie vor im Stadtarchiv gibt, der es dann ermöglicht, da auch in die Quellen einzutauchen und auch diese visuellen Quellen da auch dann entsprechend zu berücksichtigen.
Und bleibt ja zu hoffen, dass das vielleicht auch so ein Anstoß ist, vielleicht mal woanders zu gucken, weil manchmal braucht es ja auch irgendwie so ein sag ich mal, ein Pionierwerk, um überhaupt mal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da drauf was ist. Und vielleicht sitzt ja irgendwo jemand, keine Ahnung, in Oldesloe oder in Heide und dachte sich so, ach, wir haben doch auch sowas hier. Und dann fühlt sich ja so langsam, oder so, dann gestaltet sich ja so langsam so ein Bild. Von daher, schön, dass du uns mal in diese Welt des frühen Radsports mitgenommen hast. Ich fand das sehr spannend und werde das auf dem Schirm behalten. Und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
Absolut, danke für eure Zeit und die Einladung. War mir ein Vergnügen.
Ja.
Dankeschön.
Ja, wir haben zu danken für deine Zeit, für deine Einwürfe und dass du im Grunde genommen ja, uns auch so ein bisschen aus der Pause mitgeholt hast mit einem sehr spannenden Thema, was eben mal nicht Fußball ist, sondern mal der Radsport als eine andere Sportart, die definitiv mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte in Zukunft.
Natürlich alle Werke, die wir so genannt haben, werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Das heißt, wer sich's nochmal ein bisschen in Gregers Nissen oder dem Flensburger Radsport reinschmeißen möchte oder vielleicht die Radwege aus diesem kleinen Büchlein nachfahren möchte, der kann dort fündig werden.
Wir sagen auch vielen herzlichen Dank an euch fürs Zuhören und vielleicht seid ihr ja auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Am besten abonniert ihr den Podcast in der Podcast-App eures Vertrauens, damit ihr die neue Episode gleich in eurem Feed seht, sobald sie online ist. Aber schreibt uns auch gerne euer Feedback. Das könnt ihr einerseits über Instagram tun oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter podcast@geschichte-s-h.de. Hinterlasst uns aber auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify, da es uns hilft, besser gefunden zu werden und den Podcast weiterzuentwickeln. Wir danken euch fürs Zuhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!